Domradio, himmlisch und friedvoll. Domradio, Sonntagslicht.
Gibt es eigentlich Star Wars Fans unter den Sonntagslicht-Hörerinnen und Hörern? Wenn ja, dann habt ihr wahrscheinlich schon die Serie The Acolyte entdeckt auf Disney Plus. Ja, das ist tatsächlich etwas Theologisches, der Akolyt. Eigentlich wird der Begriff Akolyt nur in theologischen Kreisen benutzt, aber Star Wars Fans, die können sich nun dank dieser Disney Plus Serie jetzt auf ein neues Alltagsvokabular einstellen. Wir klären mal kurz auf. Also die neue Star Wars Serie, die spielt ungefähr 100 Jahre vor den Originalfilmen, die wir ja alle kennen, mit Darth Vader, Luke Skywalker und Co. in einer Zeit, die die Fans als sogenannte Hohe Republik bezeichnen. Die Jedi-Ritter, die behüten die Galaxie, während sich eine neue Bedrohung zu formen scheint. Darum geht's kurz gesagt in der neuen Serie. Und was hat das jetzt mit dem Akolyt zu tun? Der Akolyt, das ist ein Altardiener, wenn man jetzt das Ganze mal theologisch-katholisch betrachtet. Der Begriff, der kommt von dem griechischen Akolutos und bedeutet so viel wie Begleiter oder Gefolgsmann. Nach Definition sind Akolyten also Assistenten bei einem religiösen Ritual. In kirchlichen Kreisen hat es eine sehr, sehr lange Tradition. Seit dem 3. Jahrhundert spricht die Kirchengeschichte nämlich von dem sogenannten Akolytendienst, der bis heute im Gottesdienst ausgeführt wird. Jeder Diakon, Priester oder Bischof der katholischen Kirche, der war vorher ein Akolyt. Laut Kirchenrecht muss nämlich ein Bewerber zum Diakon- oder Priesteramt eine angemessene Zeit als sogenannter beauftragter Akolyt abgeleistet haben. In dieser neuen Star Wars Serie The Acolyte wird der Begriff weniger als Diener und mehr als Nachfolger bzw. Anhänger gedeutet. Die Hauptfigur, die nennt sich Mei und die wird als Akolytin bezeichnet, als sogenannte Gefolgsfrau der dunklen Seite der Macht. Da kommt dann wieder Darth Vader ins Spiel. Wenn ihr jetzt mal wissen möchtet, wie der Akolyt bei Star Wars aussieht und was dieser Akolyt dort so macht, dann könnt ihr euch die Serie anschauen. Ansonsten einfach mal in eine Kirche um die Ecke. Dort gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Akolyten, der dem Priester beiseite steht. Mehr zur Serie und dem Amt des Akolyten findet ihr auf domradio.de. Mein Kollege Renato Schlegelmilch, der hat sich damit mal beschäftigt. Ich glaube mit beidem, mit der Serie und mit dem Amt. Hier ist das Domradio Sonntagslicht, die Portion guter Nachrichten. Ich bin Olli Kelch und übrigens, in 3 Monaten werde ich auch beauftragt zum Akolyt im Rahmen meiner Ausbildung zum Diakon. Schön, dass ihr da seid. Ende aus, vorbei. In Erfurt ist am letzten Sonntag der 103. Katholikentag zu Ende gegangen. Rund 220.000 Besucher waren da, haben zusammen gebetet, gefeiert, diskutiert. Es gab Podien, Bundeskanzler Scholz war da, Außenministerin Baerbock, Bundespräsident Steinmeier. Ja, alle waren da. Eine ganze Menge auf jeden Fall. Und das war schon ein ziemlicher Kraftakt für das relativ kleine Bistum Erfurt, denn in Thüringen machen die Katholiken nur ungefähr 7% der Bevölkerung aus. Umso stolzer war der Bischof des Bistums, Ulrich Nehmeyer, dass alles so gut geklappt hat. Und auch Claudia Notelle, die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, war sehr zufrieden.
Dass es ein sehr geglückter und ein ganz großartiger und schöner Katholikentag ist, der in der ganzen Stadt präsent war und wo wir mit vielen, vielen Menschen ins Gespräch gekommen sind. Wir sind ja hier die Minderheit in Erfurt, in Thüringen. Die Christen insgesamt vielleicht 25% in der Stadt, 75% Nichtgläubige, keiner Religion zugehörigen. Und trotzdem haben wir hier eine sehr offene und sehr gastfreundliche Stadt erfahren und haben viele, viele gute Gespräche am Rande, aber auch die großen Podien in einer guten Gesprächskultur.
Einen großen Anteil am Erfolg der Veranstaltung hat in Ihren Augen auch die Stadt Erfurt mit ihren Menschen gehabt.
Ich glaube, das ist wirklich diese wunderbare Stadt mit der tollen Architektur, den vielen Kirchen, die im ökumenischen Geist geöffnet und genutzt wurden. Wie viele schöne Veranstaltungen haben wir in den evangelischen Kirchen gehabt? Podien, Gottesdienste, Konzerte. Das war alles etwas, was wunderbar klappt hier. Und dann ist es eine Stadt, wo natürlich auch viel auf einem überschaubaren Raum stattfinden kann. Es geht viel zu Fuß. Dann, wir sehen es gerade hier, der Domberg mit den Stufen, das ist natürlich der zentrale Ort und für einen Katholikentag eigentlich einer der schönsten Orte, den man sich vorstellen kann.
Aber es geht natürlich auch ein bisschen kritischer. Notelle wünscht sich eine Veränderung in der Kirche.
Wenn man an die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung denkt, da sagen über 90% der Befragten, dass sie sich Reformen in der katholischen Kirche wünscht. Also der befragten Katholikinnen und Katholiken, die sagen, wir brauchen eine Veränderung, wir müssen wieder glaubwürdiger werden, wir müssen unsere Kirche so gestalten, halten, dass wir wahrnehmbar sind, dass klar ist, wie mit Macht umgegangen wird und dass das, was wirklich die zentrale Botschaft ist, wieder durchscheinen kann. Ja, das ist unbedingt notwendig und das ist ein mühsamer Prozess, der ist nicht leicht, das muss auch ausgerungen werden, aber es muss weitergehen und es muss sich bewegen.
Ja, aber auf jeden Fall freut sich das Zentralkomitee der deutschen Katholiken auch auf 2026, dann geht's nach Würzburg, dann heißt es, willkommen zum 104. Katholikentag.
Das ist ja was Großartiges an den Katholikentag. Man lernt immer eine andere Stadt, eine andere Region kennen. In jeder Stadt, in jedem Ort, wo wir sind, ist der Katholizismus ja auch anders aufgestellt, sind die Menschen anders, sind andere Schwerpunkte. Und das ist das Tolle, so schön es jetzt hier in Erfurt ist. Wir freuen uns auch schon auf Würzburg in 2 Jahren.
Dr. Claudia Notelle ist das. Sie ist Vizepräsidentin des ZDK, war dabei beim Katholikentag in Erfurt. Auf domradio.de haben wir für euch natürlich alles drumherum um den Katholikentag zusammengefasst und wir blicken auch schon ein bisschen in die Zukunft. Nicht nur auf domradio.de, auch in unseren sozialen Medien und jetzt hier.
Nach dem Katholikentag ist vor dem Katholikentag. Ich lade Sie alle herzlich ein, 2026 vom 13. bis zum 17. Mai in das wunderbare Würzburg zu kommen, um mit uns gemeinsam den 104. Katholikentag dort zu feiern, dieses wunderbare Fest des Glaubens. Machen Sie sich auf den Weg, feiern Sie mit uns den nächsten Katholikentag. Ihr Bischof Franz.
Genau, Bischof Franz Jung aus dem Bistum Würzburg. Da sind wir dann 2026. Wir vom Domradio übrigens auch. So, wichtiges Thema jetzt. Heute am Sonntag ist Europawahl. Wir können einiges tun, um die Umwelt zu schützen, um dadurch unserer christlichen Verantwortung auch für die Schöpfung gerecht zu werden. Da fragt man sich aber schon, was haben die Parteien in Sachen Umweltschutz und Schöpfung so zu bieten? Sebastian Knapp, der ist vom Institut für Theologische Zoologie, der hat es uns erklärt, welche relevanten umweltpolitischen Themen aus seiner Sicht sehr relevant sind.
Zum Beispiel wäre da zu nennen eine faire und nachhaltige Landwirtschaft, gerade auch mit Blick auf das Thema Massentierhaltung, eine Reduktion der Emissionen in der EU und eine nachhaltige Mobilität aber auch, also quasi eine Förderung der Schiene vor dem Auto. Aber auch die Fragen nach Renaturierung und Biodiversität sind da sehr zentral aktuell jetzt.
Hätten wir das erklärt. Das wären also wichtige Themen, die heute am Sonntag eine Rolle spielen werden. Dann nämlich wird gewählt. Ja, heute. Es wird wirklich gewählt. Es sind Wahlen zum Europäischen Parlament. Der ein oder andere weigert sich vielleicht, aber ich glaube, es ist gerade in diesen Zeiten, in denen wir sind, wichtig, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Keinen Schritt weiter nach rechts. Das ist ja so eine typische Floskel, die man durchaus mal sagen kann, die es aber in sich hat. Ja, für Sebastian Knapp sind noch weitere Themen besonders wichtig und er bringt es im Prinzip auf den Punkt.
Es ist auf jeden Fall wichtig, wählen zu gehen, da wir uns aktuell in einer unbeschreiblichen Klima- und Artenkrise befinden. Das ist für mich ganz persönlich der Ansporn. Und die Mehrheitsverhältnisse nach dieser Wahl prägen ja am Ende auch die politische Agenda der neuen EU-Kommission. Und Deutschland stellt mit 96 Sitzen im Europaparlament die größte aller Ländergruppen. Und auf der anderen Seite ist es halt auch besonders wichtig, dass dieser Rechtsruck, den wir zunehmend feststellen in der EU, vielleicht etwas gebremst wird, weil ausgerechnet diese Parteien ja im Bereich Klima- und Artenkrise eher ein Auge zudrücken als ein Auge aufmachen.
Also, Sebastian Knapp ist Referent im bischöflichen Offizialiat in Mainz in der Erwachsenenbildung. Außerdem ist er Dozent am Institut für Theologische Zoologie. Und auch er ruft, wie wir, dazu auf, wählen zu gehen, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Am Sonntag ist Europawahl. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Wir wählen noch. Die anderen haben schon gewählt. Und zwar in Mexiko. Da gibt es eine Doppelpremiere. Claudia Sheinbaum, die wird nicht nur die erste Frau an der Spitze des Staates sein, sondern auch die erste Jüdin. Noch Präsident Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO, hatte sie zu seiner Nachfolgerin aufgebaut. Dass Sheinbaum jetzt mit komfortabler Mehrheit zur Präsidentin gewählt wurde, zeigt vor allem eins, dass die Menschen sich eine Fortsetzung großzügiger Sozialpolitik wünschen. Wir haben mit Katharina Louis gesprochen. Sie ist Mexiko-Referentin des katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat und sie auch nach dem Verhältnis Sheinbaums zur katholischen Kirche gefragt.
Claudia Sheinbaum hat ähnlich wie der Präsident AMLO sich auseinandergesetzt mit Papst Franziskus. Sie hat die Enzyklika Fratelli Tutti zitiert. Sie kennt also Dokumente des Papstes und trotzdem hat sie sich politisch natürlich etwas auch davon abgegrenzt. Ich denke, sie ist keine einfache Gesprächspartnerin. Sie ist nicht sofort auf dem Kurs der katholischen Kirche. Sie ist ja auch nicht katholisch und wird aber zumindest den Dialog weiterführen. Das hat sie auch gesagt bei der Unterschrift.
Die Rede ist von der Unterschrift der nationalen Friedensagenda. Sheinbaum unterschrieb, war aber mit entscheidenden Punkten zur Militarisierung des Landes nicht einverstanden. Apropos Militarisierung. Das wohl größte Problem des Landes sind nach wie vor die Gewaltexzesse der Drogenkartelle, die noch immer weitgehend straflos bleiben. Gerade auch Frauen fallen immer wieder der Gewalt zum Opfer. Jeden Tag werden 11 Frauen in Mexiko ermordet. Könnte da die Tatsache, dass jetzt erstmals in der Geschichte Mexikos eine Frau an die Macht kommt, Besserung bringen, wollten wir wissen.
Ja, das ist keine einfache Frage. Also ich denke, Claudia Sheinbaum könnte mehr auf die Frauen in der Politik setzen. Andererseits, in ihrer Zeit als Bürgermeisterin hat sie auch teilweise Frauenbewegungen, ja, ich sag mal, niedergeschlagen. Also sie ist nicht per se immer auf der Seite der Frauen. Das ist etwas erstaunlich. Möchte aber die Sicherheitspolitik verbessern, auch über die Polizei. Das könnte Frauen zugutekommen.
Das bleibt zu hoffen, denn die Sehnsucht nach mehr Sicherheit ist im Land riesengroß. Ob sie die Herausforderungen Sicherheitspolitik in den Griff bekommt, ob sie mit dem traditionell starken Militär zurechtkommt, daran wird sich Claudia Sheinbaum am Ende dann messen lassen müssen. Vielleicht hilft es, dass sie auch promovierte Naturwissenschaftlerin ist.
Was auch die Präsidentin als Physikerin vielleicht einbringen könnte, wäre die Wirtschaft von den fossilen Rohstoffen wegzulenken. Die waren in der Zeit von AMLO sehr im Vordergrund und die sind natürlich für die Umwelt alles andere als gut. Und da Claudia Sheinbaum sogar zum Thema gearbeitet hat, umweltfreundliche Energien, wäre das eine Hoffnung, dass sie da etwas ändern wird.
Einen kleinen Teil von Fügung nennt Propst Karl Kemper das, was in der Gemeinde St. Michael in Recklinghausen-Hochlamark geschieht. Mitte April hat sich nämlich dort ein neuer Konvent des indischen Ordens Dienerinnen der Armen gegründet. Für 4 Schwestern ist das alte Pfarrhaus zwischen Kirche und Caritas-Gebäude nun ein neues Zuhause. Schwester Suramia und Schwester Julie sind bereits eingezogen. Die anderen beiden Schwestern folgen in Kürze und alle 4 freuen sich auf die neuen Aufgaben, die da auf sie warten. Schwester Suramia wird unter anderem den Küsterdienst in der St. Michael-Kirche übernehmen und Schwester Julie im benachbarten Caritas-Haus St. Michael als gelernte Altenpflegerin tätig sein. In der Gemeinde wurden sie sehr herzlich aufgenommen, sagt Schwester Suramia.
Also ich habe ein Gefühl, oder wir haben ein Gefühl, das ist unsere Heimatgemeinde ist, so eine gute Beziehung mit den Gemeinden und den Menschen. Die haben uns sehr gut aufgenommen und Arbeit machen wir auch mal Spaß. Ja, wir sind nur dankbar, wir sind sehr froh, wenn wir mit den Menschen zu tun haben.
Viele haben wahrscheinlich gar keine Vorstellung davon, was so eine Ordensschwester den ganzen Tag tut. Schwester Julie und Schwester Suramia erklären es uns.
Um 5 Uhr stehe ich auf, dann bete ich 30 Minuten. Dann 6 Uhr fängt meine Arbeit an. Dann ich arbeite 6 bis 2 Uhr. Dann komme ich wieder raus. Dann kleine Pause machen wir. Dann wieder trinken wir zusammen Kaffee und erzählen wir, wie war der Tag, was war gut und was habe ich mich besonders Spaß gemacht und was kann ich Gutes tun für anderen. Dann gehen wir zum Beten, 5 bis 6 Uhr, dann gucken wir, wo ist die Messe. Und jetzt ist die tagesabhängig, wir haben unterschiedliche Messe. Die Eucharist ist für uns sehr wichtig. Das gibt für uns Kraft, als Ordensschwester zu arbeiten. Deswegen gucken wir, wann wir haben Messe, dann machen wir Gebet, dann kommen wir wieder und dann wieder zusammen essen. Dann haben wir auch komplett um 9 Uhr, dann beten wir wieder zusammen, dann gehen wir ins Bett.
Die Ordensschwestern arbeiten in Recklinghausen. Die Unterstützung fließt aber auch in ihr Heimatland, nach Indien.
Ja, ich arbeite hier, ich verdiene das Geld, aber das Geld geht direkt nach Indien. Und in Indien, wir haben eigene Altenheim, Waisenkinder und viele für die armen Menschen unterstützen auch. Denn das Geld wird die armen Leute unterstützt. Und in Indien, die Regierung macht nicht so viel wie ihr. Wir haben keine Krankenversicherungskarte oder so. Wir haben nichts, wegen wir sind viele Bauernhof oder viele arme Menschen. Dieses Geld wird da unterstützt. Und das, was wir arbeiten hier, ne, das geht direkt nach Indien. Das heißt, wir machen doppelt. Andere Menschen Freude, das Geld geht auch nach Indien. Für andere Menschen auch gut versorgt werden.
Das alte Pfarrhaus, das wurde von zahlreichen helfenden Händen an 2 Wochenenden komplett renoviert. Noch werden Möbel aufgebaut und das ein oder andere fehlt auch noch. Aber besonders toll ist, unterm Dach befindet sich jetzt eine kleine Kapelle, wo die Schwesterinnen beten können. Und die Gemeinde ist auch dort herzlich eingeladen, einfach dabei zu sein. Der Konvent, der nun in Recklinghausen aktiv ist, wurde in den 1960er Jahren in Indien gegründet. Und da sieht man auch mal wieder, was Zufälle alles bewirken können. Denn wäre das Auto von Petra Mönningmann damals nicht in Indien irgendwo an der Straße liegen geblieben, den Orden würde es wahrscheinlich heute gar nicht geben.
Unterwegs, das Auto ist einmal so kaputt gegangen und dann hat sich gesehen, wie die Elend von der Umgebung, also der im Dorf. Und war sie am Tisch und dann konnte sie nicht mehr essen. Das hat sie immer so innerlich so unruhig gemacht. Ja, und dann das der Wort Gottes, was sie gesagt haben, was für meinen geringsten Bruder getan hat, das hat er für mich getan. Und diesem Wort hat sie so innerlich beruhigt, also unruhigt. Und konnte sie nicht mehr schlafen, essen. Und seitdem hat sie immer nach Kurishumala, heißt das Ort, eine Benediktinerinnenkloster gegangen, vor der Allerheiligsten hingesessen und gebetet, was ist der Pläne Gottes zu erkennen. Und dadurch kam sie zu einer Orden zu gründen.
Recklinghausen freut sich über einen Konvent mit insgesamt 4 indischen Ordensschwestern. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Verabschiedet wurde ich übrigens nach dem Gespräch auch noch mit einem indischen Glaubenslied.
Die Inspiration.
Wir haben Wahlsonntag, Europawahl. Jeder sollte von seinem Wahlrecht Gebrauch machen. Das sagt auch unser Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen.
Die Kirche, die soll sich raushalten aus der Politik. So schimpfen die einen. Dass die Bischöfe vor der AfD waren, das geht doch gar nicht, oder? So meckern die anderen. Gerade jetzt vor der EU-Wahl. Ich meine, Christen können sich gar nicht raushalten. Christen sollen doch das Salz in der Suppe der Gesellschaft sein. Gerade dann, wenn Parteien am rechten Rand wie die AfD Menschen ausgrenzen, abschieben, diskriminieren, dann dürfen Christen niemals tatenlos sein. Für jeden Christen gilt das Wort Jesu. Ich war fremd und ihr habt mir Heimat gegeben. Klarer kann der Auftrag gar nicht sein. Ja, es ist ein Kreuz mit der AfD. Aber für menschenverachtende Parteien darf es kein Kreuz auf dem Wahlzettel geben. Ingo Brüggenjürgen für domradio.de.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das war das Sonntagslicht für heute, deine Portion guter Nachrichten. Die nächsten guten Nachrichten gibt's täglich bei uns im Domradio und am kommenden Wochenende. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Domradio, dreh's lauter.